Jetzt kommt noch mal ein ganz spannender Teil, wo wir noch einmal uns den Blick gönnen wollen in die Länder der Märtyrer, da wo Christen um ihres Glaubens willen leiden. Aber jetzt dann auch unter dem Aspekt, wie wir denn als Hilfswerk überhaupt uns da einsetzen und uns engagieren, was ja nur möglich ist durch euch, die ihr diese Arbeit mittragt und im Gebet mittragt und durch eure Gaben mit unterstützt. Und wir als Werk sind einfach dankbar. Also Simon kann das bestätigen, wir sitzen manchmal in der Mitarbeiterrunde und sagen, womit haben wir das verdient so ungefähr? Also, dass uns die Gelder anvertraut werden und dass wir da so helfen können. Im letzten Jahr waren das über 180 Projekte, über 3 Millionen Euro an Hilfe, die von Schwalbach im Taunus oder an den Ausläufern des Taunus in die ganze Welt geflossen sind. Also vielen Dank dafür. Und ich bin jetzt dankbar, dass mein Kollege Simon uns mit hineinnimmt und einfach ein bisschen berichtet aus der Projektarbeit der Hilfsaktion Märtyrerkirche.
Dann von mir natürlich auch ein herzliches Willkommen, weil ich durfte viele schon begrüßen, aber noch nicht alle. Der Manfred hat mich Simon genannt, das hat einen Grund, weil mein ganzer Name Simon Belviuri Bigas heißt und ich erwarte von keinem, der mich vielleicht nachher ansprechen möchte, dass er mich mit Nachnamen anspricht. Also ihr könnt einfach gerne Simon zu mir sagen. Vielleicht ganz kurz 2 Worte zu mir. Also ich bin seit 2 Jahren jetzt bei der HMK in der Projektverwaltung. Und weil das einfach heute schon auch und gestern auch an dem Büchertisch mal kurz zur Sprache kam, vielleicht auch zum Grundverständnis, wie wir Projekte haben und betreiben. Also wir sind kein aussendendes Werk, in dem wir eigene Missionare irgendwo an anderen Stellen der Erde haben, sondern so wie unser Bruder Sam, der heute eingeladen war, haben wir Christen, die vor Ort zum absoluten Großteil Einheimische, die Situationen im Land so erfahren, wie sie sind, die dort vom Herrn auch berufen sind, wirklich zu helfen, den Christen dort eine Unterstützung zu sein. Und mit solchen Christen arbeiten wir zusammen. Einfach, dass man das so schon mal gehört hat. Genau, dann können wir mal ein bisschen reingehen, einfach auch zum Verständnis, was es so ein bisschen zeigt. Mein Arbeitsbereich ist eigentlich hauptsächlich Ostasien. Deswegen war es jetzt schön, da sieht man mal, wo wir alle schon waren. Wir waren beim Sam in Kolumbien, wir waren beim Bruder Ferhat in Iran. Und jetzt kommen wir nach Ostasien. Das sind so 2 Berichte, die ich ein bisschen mitteilen wollte. Und da können wir mal ganz kurz einen kleinen Hintergrund mitgeben, den Dienst und einen Palong. Palong sind eine Volksgruppe. Und das gibt es in Ostasien, wie in vielen anderen Teilen der Welt, sehr, sehr oft und häufig. Und einfach, dass man da mal eine grobe Vorstellung hat, also Indonesien ist vielleicht gerade mal 5-mal größer als Deutschland, hat aber allein schon 180 unerreichte Volksgruppen. Also das sind eine unglaubliche große Menge an Volksgruppen, die sich viel deutlicher abgrenzen, als wir das hier aus dem europäischen Verständnis eigentlich tun. Ja, und diese Volksgruppen, die sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich könnte mir nicht mal so viele Kriterien einfallen lassen, wie sie sich unterscheiden. Meinetwegen sind es einfach historisch und auch sehr, sehr alte Volksgruppen. Genau, und die Palongs sind eine Volksgruppe, die gibt es schon mehrere hundert Jahre. Die haben oder hatten keine geschriebene Sprache. Also es war ein reines Volk, das eine Sprache hatte und nur gesprochen hatte. Und da hat sich vor ungefähr 60 Jahren ein deutscher Missionar aufgemacht, diesem Volk eine geschriebene Sprache zu bringen. Es war ein Missionar, der auch das Evangelium unter die Palongs bringen wollte. Er ist aufgebrochen, wie gesagt, vor 60 Jahren und hat dann in dieser Volksgruppe, die hauptsächlich in Myanmar, Südchina und Nordthailand lebt, unter dieser Volksgruppe gelebt, 15 Jahre lang und war auch durch die Jahre der Zeiten recht angesehen. Es war okay. Also es gab eine besondere Geschichte, wie der damalige, man nennt es wahrscheinlich irgendwie Häuptling oder Stammesführer, dessen Sohn aus irgendeinem unerklärlichen Grund großes Interesse an der deutschen Kultur und deutschen Sprache hatte. Und weil er kam als Deutscher, hat sich so eine Verbindung geschaffen zwischen dem Sohn des Anführers und ihm. Und sie haben sich sozusagen gegenseitig geholfen, die jeweiligen Sprachen und Kulturen zu lernen. Interessant war dann auch, als dann diese Beziehung sozusagen gereift und gewachsen war, dass er dann, um das mal ein bisschen zu verbildlichen, durch die Landen gezogen ist, durch die verschiedenen kleinen Dörfer, wo diese Palongs gelebt haben. Und ihm wurde eine Kassette vom Häuptling gegeben, vom Stammesführer. Und weil die hatten ja keine anderen Kommunikationsmittel. Und auf dieser Kassette war dann sinngemäß drauf geschrieben, hier spricht der Häuptling, der Stammesführer, das ist mein Freund so und so, bitte gewährt ihm, sei das, was er tun will, helft ihm. Ja, und so ist der durch die Pallons gezogen. Und die Pallons waren ein bisschen so im Sinnbild von dem, was wir zu linken sehen, das ist so eine Art Bauernvolk, kann man sagen. Die haben jetzt keine Industrie, keine Infrastruktur, sondern die leben so in bergigen Regionen. Kleinere Dörfer bestehen manchmal aus so 20 bis maximal 80 Häuser oder Dorffamilien, ernähren sich eigentlich so ein bisschen eigenständig in dem Sinn, dass sie Kleinigkeiten anbauen und von dem leben, was sie anbauen und zu Teilen irgendwie tauschen und verkaufen können. Also sehr, sehr klein. Es hat in der Summe fast 50 Jahre gedauert, um eine Sprache aus dem zu entwickeln, was die Pallon gesprochen haben. Natürlich über die ganzen Schritte erstmal, dass man Schrift entwickelt, dann muss man Schriften zu Worte fassen, dann muss man Worte, muss man wie eine Art Übersetzungsbuch, also ein Dictionary, ja, einen Duden schreiben. Und das hat über 50 Jahre gedauert. Das hat aber dazu geführt, dass jetzt wirklich eine lesbare und schreibbare Sprache entwickelt wurde. Da gab es aber immer noch ein Problem, nämlich die Pallons konnten nicht lesen. Das heißt, der Missionar, der konnte es zwar, weil er hat sie ja entwickelt, aber die Pallons natürlich nicht. Und dann hat natürlich im Zuge der Zeit lief das parallel dazu geführt, dass er versucht hat, Alphabetisierungskurse, so die Pallons zu erreichen, und hat mit christlichem Material so das Evangelium hineingebracht. Es gab eine Zeit, da ging das sehr, sehr gut. Man kam in Myanmar, das ist einfach ein sehr schrecklicher Umstand, Militärregime kam, ein Putsch kam. Dann wurden alles, was irgendwie westlich angesehen wurde, hinausgejagt. Und alles, was Missionar, alles, was christlich ist, ist Westen für solche Menschen. Also die verbinden jetzt das Christentum völlig als eine fremde Götter und westliche Kultur. Dann haben sie noch so diesen Unterstützung vom chinesischen Kommunismus, wo dann wieder heißt, unter diesen christlichen Missionaren, dann kommen sowieso nur Spione aus dem Westen, vielleicht mit solchen Vorteilen und allem, wurden dann alle hinausgejagt. Und die Pallons haben diese Geschichte mit dem Missionar sozusagen vergessen. Ja. So, jetzt hat nach 10 Jahren, also wie gesagt, eine Art von Pause, wieder die Möglichkeit sich aufgetan, dass der Nachfolger, der ein ganz, ganz lieber Bruder, diesen Dienst wieder aufgenommen hat und jetzt mit solchen Materialien in die Dörfer geht, den Pallons anbietet, lesen und schreiben zu lernen, weil die Pallons selber merken, dass das für sie und ihre Gemeinschaft nützlich ist. Ja. Und das ist auch dieser konkrete Teil, wo er uns gefragt hat, ob wir ihm helfen könnten, unterstützen können, weil er einfach sieht, das Volk ist ohne Jesus, sie brauchen Jesus und das Mittel, mit dem er sie versuchen will zu erreichen, ist da, wo er ansetzen kann, nämlich, dass sie lesen und schreiben können, damit sie ihre Kindern irgendwas beibringen können, weil das auch oft natürlich die Situation einfach mit sich bringt, wir leben arm, wir haben keine Zukunft, unseren Kindern wird es auch so gehen. Sie haben es schon mittlerweile mitbekommen, dass es Christen sind. Ja, aber interessant, was mir da auch erzählt wurde, ist, dass in gewissem Maßen, sie nehmen die Gefahr, dass die Kinder Christen werden, im Kauf. Hauptsache, sie können lesen und schreiben lernen. Ja, aber es ist nicht nur in allen Feldern so, weil auch so, das soll ein bisschen das zweite Bild einfach darstellen, was natürlich auch passiert. Das ist eine größere Volksgruppe auf einem größeren Teil dieses Gebiets verteilt. Und wenn jemand zu Christus findet, kann das sehr, sehr starke Auswirkungen haben. Wenn erwachsene Leute, die haben so ein ganz anderes Gefüge, als wir das haben. Also die sind in ihrem Dorf viel stärker miteinander verbunden und vernetzt. Oft haben manche Dörfer bloß einen einzigen Strom oder einen einzigen Wasseranschluss. Ja, und es ist viel, viel enger und abgegrenzter zu ihrem umliegenden Land, als wir das kennen. Wenn dann jemand sich zu Christus bekehrt, ist es sehr oft die Reaktion, dass natürlich auch sie wieder diesen Verrat spüren, den dieser eine mit dem eigenen Volksidentität ausübt. Sie sind animistisch, sie sind so buddhistisch angestrichen und das Erste, was als Reaktion immer passiert, du verlässt uns, du verrätst uns, wir sind die Pallons und wir sind so und du verlässt uns. Und was dann häufig passiert ist eben, dass den Christen dann der Zugang zu Wasser und Strom irgendwie verwehrt wird, da sie jetzt hauptsächlich Landwirtschaft betreiben, also irgendwo ihre Mangobäume oder Ähnlichem haben, werden teilweise die Ernte wird verbrannt oder so dergleichen und manche werden auch komplett aus den Dörfern hinausgeworfen, was für die eigentlich bedeutet, sozusagen fast dem Tode preisgegeben zu sein. Es gibt keine sozialen Netze, es gibt kein Arbeitslosengeld oder Bürgergeld, irgendwas in diese Richtung. Das heißt, aus dem Dorf hinausgeworfen zu werden, heißt, auf sich alleine gestellt zu sein und keine Möglichkeit zu haben, irgendwie was zu verdienen. Genau. Jetzt können wir hier nochmal kurz ein bisschen weitergehen. Aber selbst in dieser ganzen Situation habe ich mit einigen von unseren Geschwistern sprechen können. Und das ist auch das, was so wir die ganze Zeit mitvermitteln wollen, dass diese bedrängliche Situation, die einfach da ist, die ist bedrängend, die ist schwer, dass aber Christus in ihnen wirklich eine Hoffnung und eine Freude schenkt. Also wenn man jemanden fragt von den Christen, wie es ihm geht, und dann auch die weitere Frage stellt, so im Vergleich zu früher, ich meine, du hast ja jetzt irgendwie alles verloren, wie geht es dir? Kein einziger beklagt sich über irgendetwas. Es ist ähnlich, wie der Bruder Fahret erwähnt hat, habt da jetzt nicht das Mitleid mit uns, sondern wir haben was gewonnen. Wir haben nichts verloren, wir haben was gewonnen. Das ist die Kernaussage, die die ganzen Geschwister dort vor Ort auch treffen. Genau, dann können wir noch mal ein bisschen weitergehen, nämlich zu den Karenz. Und die Karenz sind ein Volk, das ebenfalls in Myanmar hauptsächlich angesiedelt sind. Sie sind ein christliches Volk. Wie kommt es zustande? Also der Hintergrund ist ungefähr 1850 ungefähr, haben ziemlich viele Baptisten sich aufgemacht und haben missioniert im asiatischen Raum. Das ging dann so im Grad, ist es im südostasiatischen Raum, hat auch eine große Wirkung gehabt, ist aber wieder abgeflacht. Aber trotzdem sind halt Völker oder halt Menschen zum Glauben gekommen, und weil die eine ganz andere Volksdynamik, Volksidentität haben, sind halt dadurch auch christliche Völker entstanden. Also neben den Karen gibt es auch die Chins, die teilweise zu 80-90% christlich, also nominell christlich sind, muss man trotzdem dazu sagen. Ja, nicht jeder ist da ein wiedergeborener Christ, aber eben nominell christlich sind. Genau. Und auch hier ist es ähnliche Situation, die einfach aufgekommen ist in Myanmar. Da gibt es diese große Militärputsch und diese gewaltsame Herrschaft, die es da einfach gibt. Und die Christen stehen da immer zwischen den Fronten, weil sie sich nicht bei irgendwas großartig beteiligen wollen. Und weil das Regime sehr unterdrückend, sehr gewaltsam auch gegen andere Teile der Bevölkerung ist, hauptsächlich die Minderheiten, gewähren zum Beispiel die Christen denen, die da so ein bisschen fliehen oder ähnliches, auch einen Schutzraum. Und das ist für diese genauso so anregend. Also die Regierung sagt letztendlich, jeder, der nicht mit uns ist, ist gegen uns. Ja, und weil die Christen sich da raushalten, wurden sie auch wirklich zu einer Art Staatsfeinden. Und die werden dann auch mit sehr, sehr gewaltsamen Mitteln verfolgt. Also da werden ganze Dörfer zerschossen, und da hat man teilweise schon schlimme Bilder gesehen. Und deswegen sind viele Karenz auf der Flucht. Und die fliehen dann die benachbarten Länder. Und das, was man hier sieht, das sind solche kleine Flüchtlingssiedlungen, kann man es nennen. Also es gibt sowas nicht wie einen Flüchtlingsstatus, sondern sie sind geflohen, die haben es geschafft, in eine Region zu kommen, wo sie jetzt gerade nicht unter Beschuss stehen. Sie sammeln sich das zusammen, was sie irgendwo in diesen in der Nähe in den Wäldern finden, und bauen sich diese Hütten, was man sieht. Die einzigste Möglichkeit, die sie haben, um sozusagen Einkommen zu verdienen, dass sie an den dort angrenzenden Ländereien, wo dann Eigentümer Ernten einfahren und Ähnlichem, dass sie dort als Erntehelfer ein bisschen unterstützen dürfen. Kriegen sie aber jetzt nicht mal einen Tageslohn, wäre natürlich ganz, ganz schlecht bezahlt. Und natürlich klappt das auch nur während der Erntezeit. Das heißt, sie haben minimalen Lohn, sie wissen nicht, wie sie wirklich ihr Essen bekommen sollen, haben eh schon alles verloren und haben keine Perspektive, weil es auch über rechtliche Wege keinen Schritt nach vorne gibt. Und der ganzen Situation sind natürlich nicht nur Erwachsene, sondern eben auch Kinder mit dabei. Und trotzdem war die junge Dame ein sehr, sehr fröhliches Wesen. Und auch da ist es einem Missionarin sehr ans Herz gegangen und hat uns dann angefragt, weil er das schon seit Jahren macht, sich für diese flüchtende Volksgruppe der Karenz einzusetzen, ob wir nicht da mit unterstützen könnten, dass die Christen dort mit Nahrungsmitteln mitversorgt werden können. Was man da sieht, das ist jetzt einfach ein Nahrungsmittelpaket. Da geht es hauptsächlich um Nahrungsergänzung, also wichtige Nährstoffe, Vitamine und dergleichen. Einfach, dass die Familien über den Monat hin zumindest die basisnotwendigen Mittel der Nahrung zugeführt bekommen können. Er sagt auch selber, es ist nur eine kleine Hilfe, und vom ganzen Projekt her machen die noch viel mehr. Und es ist so eine Brücke, das zweite Bild, und was ein bisschen auch zeigen soll, wie so die ganze Arbeit aussehen kann und wie, wozu es dann führt. Nämlich, dass die eine eigene kleine Fabrik haben, wo sie diese Nahrungsmittel herstellen können. Teile davon werden auch versucht, auf dem Markt zu verkaufen, aber logischerweise langt das Geld nicht in diesem Maße, um so viel Einsatz für die Christen zu geben. Darum fragen sie um Hilfe. Aber weil sie sich nicht nur an dieser Ebene an der Hilfe beteiligen, sondern eben auch durch solche Schulausbildungen sind die Mitarbeiter der Fabriken welche, die sie seit Jahrzehnten teilweise begleiten. Also das Missionswerk ist seit über 30 Jahren vor Ort und haben sich diesen Flüchtlingen mit angenommen und haben dann auch gesehen, dass gerade die Eltern, die haben andere Gedanken wie wir Westler, die denken nicht so langfristig, die denken nicht, okay, ich muss heute lernen, damit ich morgen einen besseren Lebensstandard habe oder Ähnlichem, sondern denken mehr, okay, ich muss mal gucken, dass ich morgen was zum Essen bekomme und dann ist der Tag gut. Die haben dieses langfristige Denken nicht. Und weil sie gemerkt haben, dass man ältere Menschen schwerer überzeugen kann, ihre Denkmuster zu ändern, haben sie es immer wieder angeboten, dass sie die Kinder unterstützen. Und was man da zu Linken sieht, das ist dann im Prinzip sowas wie eine Grundschule, kann man sagen. Ich würde es mal vergleichen, 1. bis 8. Klasse, vielleicht wird das ungefähr gehen. Da werden Kinder abgeholt, die werden hineingebracht, die werden auch biblisch mit unterrichtet. Also was man da nur ganz schwach sehen kann, ich gucke mal, ob man es hier mit dem Knopf irgendwie hinkriegt. Hier, da ist die komplette biblische Geschichte abgebildet, also alle Geschichten drum und dran. Und aus der ganzen, gibt es einfach eine Perspektive dann für die geflüchteten Christen, dass dann die Kinder, wenn sie irgendwie ausgebildet werden, auch spätere andere Wege einschlagen können. Dazu ist in der ganzen Flüchtlingengemeinschaft eine wirkliche Gemeinde auch mit entstanden. Die war klein am Anfang mit 4, 5 Mann und mittlerweile sind da 40 Leute ungefähr und die engagieren sich so ungemein, Gemeinde zu sein und Helfer zu sein. Durch die läuft dann auch die ganze Verteilung und den ganzen Kontakt. Die gehen jeden Samstag in diese Flüchtlingsdörfer hinein, sprechen, Seelsorge ermutigen, holen die Kinder ab zur Schule unter der Woche und bringen dann auch einmal im Monat die Nahrungsmittel zu den Kindern. Genau, ich habe einen etwas kürzeren Überblick und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, es sind schwierige Umstände, die man den Projekten begegnen. Es sind oft erdrückende Bilder, die man sieht, aber das, was durch alles hindurchstrahlt, ist das, was man auch durch die ganze Woche ein bisschen als roten Faden hindurch gehört hat, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, die dieses Weltdenken und Fleischdenken, dass man eigentlich traurig sein müsste, wie das alles so ist, eher in das geistliche, veränderte Denken hineinführt, dass etwas gewonnen ist, nämlich Ewigkeit, Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, ewiges Leben ist gewonnen. Und habe ich mir jetzt für die letzte Folie etwas noch ausgesucht, das ich euch abspiele, wenn ich war in einem Gottesdienst, nämlich im Gottesdienst genau dieser Gemeinde der Flüchtlinge. Und da habe ich gedacht, das ist doch eine große Ermutigung, einfach zu hören, in dem Sinn, man weiß, in welchen Lebensumständen sie sind und dann teilzuhaben an dem, wie sie uns sagen. Yeah. Okay, das soll auch grob das Ende gewesen sein. Aber ich hoffe, man hat einfach an der einen Stelle wirklich gesehen, die haben eine unglaublich große, große Freude. Und das, was man auch so gesehen hat bei dieser Gemeinde, das ist wirklich so ein Bild, was ich so gerade im asiatischen Raum, da wo ich das oft erlebe, oft sehe, dass gerade die jungen Leute von dieser helfenden Liebe sehr angesprochen fühlen. Und dass der Herr gerade die jungen Leute gebraucht, um da Gemeinschaft zu fördern, Gemeinschaft zu machen. Viele der Kinder, die sind von Anfang an sozusagen mit diesem Missionarsteam in Verbindung gestanden, die Schule durchlaufen, sind es teilweise in dieser Fabrik, die sie haben sie einen Arbeitsplatz gefunden, können da arbeiten. Und viele haben auch das Herz, einfach zu sagen, nein, ich bleibe jetzt dort, wo ich bin und helfe meinem Volk in dem Sinne, die jetzt gerade eben in diesen Flüchtlingsgebieten angekommen sind. Und dann auch für euch und für uns, dass wir einfach wissen dürfen, ja, wir geben Mittel, ja, wir geben in diesem Fall Lebensmittelpakete, aber was kommt eigentlich raus? Es ist die Unterstützung, es ist die Liebe Gottes, die sie erreicht, es ist die Unterstützung, dass sie Kräfte haben und es ist die Unterstützung, die der Herr gebrauchen will, um der Gemeinde dort vor Ort wirklich geistliche Frucht zu schenken und ja, dass das Gotteslob einfach wachsen und gegenwärtig sein darf. Genau. Ja, das war's von meiner Seite.